Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Hand aufs Herz. Wer hat sich trotz Beziehung, egal wie wunderschön sie ist, nicht auch schon mal nach einer anderen Person, nach einem anderen Menschen umgeschaut? Ja, erstmal nur gucken, nicht anfassen. Besonders, wenn nach einigen Jahren alles so unglaublich vertraut ist. Da kommt bei manchen vielleicht der Wunsch auf, ja, so ein kleines bisschen Abwechslung, so rein körperlich, das wäre doch was. Oder auch auf der Gefühlsebene kann ja sein, dass man sich da nicht nur einer Person nahe fühlt. Könnten ja auch zwei sein oder drei oder. Die Schweizer Autorin Michelle Binswanger schreibt dazu, Liebe ist monogam, nur der Mensch ist es nicht. Michelle schaut in ihrem Buch übers Fremdgehen besonders darauf, wie Frauen das so ausleben. Wir sprechen da gleich ausführlicher drüber. Und wir hören auch ein paar männliche Meinungen zu Untreue, so wie Philipp, der schon mal einem seiner Partner fremdgegangen ist.
Also die Beziehung, in der ich war nicht mehr das wie am Anfang. Sowohl sexuell betrachtet als auch zwischenmenschlich. Die Gespräche waren nicht mehr so gut wie am Anfang. Und ich glaube, das war von allem etwas. Sowohl sich nach neuen sexuellen Erfahrungen zu sehen, als auch vielleicht neue Gespräche mit jemand anderes zu haben und sich bei jemand anderem vielleicht zu Hause zu fühlen.
Also für mich klingt das ja schon ein bisschen nach mehr als nur noch einem Ausrutscher. Wir hören nachher, was aus Philipps Beziehung nach dem Fremdgehen geworden ist. Und wir starten jetzt in eine Stunde Liebe. Wie schön, dass ihr so treu am Lauschen seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, hat einen knallroten Umschlag. Natürlich lackmäßig glänzend. Dann auf dem Titel ein lasziv auf die Unterlippe beißender Frauenmund. Natürlich auch knallrot. So eine Mischung aus sexy und Gewissensbisse in einem ausgedrückt. Passt zum Thema Fremdgehen sehr gut. Auf das die Schweizer Autorin Michelle Binswanger dann auch auf etwas mehr als 250 Seiten eingeht. Und der Untertitel gibt dann Hinweis darauf, für wen sie dieses Buch geschrieben hat. Da steht nämlich ein Handbuch für Frauen. Ja, das klingt ja fast schon so ein bisschen, als ob Frauen dann Nachhilfe brauchen. Also Frage an Michelle Binswanger, ist das so?
Nachhilfe brauchen sie, glaube ich, nicht. Aber es ist ja so, dass wir sehr viel von Männern lesen, die fremdgehen, die sich dabei erwischen lassen, die dann auch alles riskieren oder verlieren. Und von Frauen hört man sehr wenig, jetzt öffentlich. Aber Frauen gehen natürlich genauso fremd. Und ich habe mich für die Geschichten interessiert. Und ich habe mir gedacht, dass die Frauen wahrscheinlich auch gern über andere Frauen lesen, die fremdgehen, wie die das eben so machen.
Bei dem Umschlagsex heißt es auch, klar, das Buch richtet sich auch an Männer, wenn sie dann wollen, wenn sie herausfinden wollen, ob ihre Frau fremdgegangen ist oder ob die Frau mit dem Gedanken spielt. Aber vor allem sprichst du da Frauen an, die fremdgehen wollen oder schon mal fremdgegangen sind und sich fragen, wie geht's jetzt weiter? Also das schwingt so ein bisschen mit drin, Frauen haben vielleicht eher Gewissensbisse. Ist das so, würdest du das sagen?
Ja, ich glaube, jeder macht sich so seine Gedanken, wenn er fremd geht. Das ist natürlich für niemanden einfach. Das machen, glaube ich, Männer sowohl als auch Frauen. Ich glaube nicht, dass die Frauen jetzt weniger Gewissensbisse haben. Ich glaube, es kommt eher darauf an, wird man dabei erwischt. Weil meistens ist es ja so, wenn man es tut, denkt man, ja, das ist ja super. Solange das niemand weiß, geht ja auch niemand was an. Ich schade ja niemanden. Aber wenn das dann rauskommt, dann hat man natürlich die Konsequenzen zu gewärtigen. Dann sieht man auch, wie verletzend das sein kann. Je nachdem kann das wirklich sehr ein großes Trauma sein, auch für eine Beziehung. Und da machen sich dann natürlich die Frauen schon schwere Gewissensbisse.
Dieses Thema, was du ansprichst, erwischt werden oder nicht, da klingt ja so ein bisschen mit an, als ob Frauen vielleicht genauso häufig fremdgehen, aber da geschickter sind mit. Ist das so? Gibt es da Zahlen zu?
Ja, Zahlen sind immer ein bisschen schwieriger. Es gibt verschiedene Zahlen zum Fremdgehen. Da sagt man, bei den Männern sind das so 70-80%. Kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Lebensalter man die Menschen fragt. Wenn man älter ist, ist die Chance natürlich größer, dass man mal fremdgegangen ist als bei den ganz Jungen. Die Frauen sind ein bisschen weniger stark vertreten. Bei denen spricht man so von zwischen 40-50% der Frauen, die irgendwann fremdgehen in ihrem Leben. Aber die Frauen gehen, und das haben mir verschiedene Experten bestätigt, die Frauen sind oft geschickter. Sie lassen sich weniger von Impulsen hinreißen, sie planen besser, sie sind kommunikativer, umschiffen sie das Thema besser, sodass sie eben dann auch weniger, man ihnen weniger auf die Spur kommt.
Du hast angesprochen, du hast einige Forscher, die du zitierst, schaust in die Wissenschaft. Und da gibt es ein Beispiel, ist die sogenannte, du nennst es die Schlampentheorie. Es gibt da einen Unterschied, wann die Untreue von Frauen eher akzeptiert wird oder mehr vielleicht auch verurteilt wird. Wonach richtet sich das genau?
Ja, das ist die Theorie, die hat sich versucht herauszufinden, wie das gesellschaftlich eigentlich bewertet wird, promiskuitives Verhalten von Frauen. Und da hat sich eben gezeigt, dass natürlich verschiedene Faktoren da eine Rolle spielen, zum Beispiel Religion und so weiter. Aber der wesentlichste Aspekt, also wo man am besten voraussagen kann, wie eine Gesellschaft eben auf solches Verhalten reagiert, ist die finanzielle Unabhängigkeit der Frau. Je unabhängiger die Frauen sind, je weniger sie eben von Männern abhängig sind, auch finanziell in ihrem Lebensstandard, desto eher ist die Gesellschaft bereit, dieses Verhalten zu akzeptieren. Also sowohl im engeren Freundeskreis wie auch dann eben im breiteren gesellschaftlichen Kontext.
Ah, da müsste man ja meinen, jetzt in unserer westlichen Welt, wo sexuelle Gleichberechtigung vermeintlich großgeschrieben wird und viele auch meinen, sie herrscht so, wo Frauen ihr Geld selbst verdienen, arbeiten gehen und so weiter, da müsste man ja sagen, das ist jetzt weniger verrucht, Fremdgehen, auch bei Frauen.
Ja, also ich glaube, die Gesellschaft, die ist halt so in Segmente unterteilt. Ich persönlich, jetzt abgesehen von der Wissenschaft, beobachte eigentlich zwei Bewegungen. Was die Öffentlichkeit anbelangt, da sind eigentlich die moralischen Vorstellungen fast noch rigider geworden, auch Männern gegenüber. Also es ist überhaupt nicht so. Früher hat man ja gesagt, ja, Gentleman-like, passiert halt mal. Heute müssen die Männer also auch, wenn sie erwischt werden, mit gravierenden Konsequenzen rechnen. Da ist die Gesellschaft nicht mehr bereit, irgendwie das einfach so hinzunehmen. Gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass es viel einfacher geworden ist, fremd zu gehen. Also für die Frauen eben, weil sie eben selbstständiger sind, weil sie aus dem Haus kommen, weil wir die sozialen Medien haben, wo es ziemlich einfach gemacht wird, sich zu organisieren, jemanden zu treffen und so. Deshalb würde ich behaupten, dass das Verhalten wahrscheinlich öfter vorkommt. Also Gelegenheit macht Liebe. Wenn man die Gelegenheit hat und die Freiheit hat, dann werden diese Gelegenheiten auch wahrgenommen. Also wir haben diese Zweiteilungen. Gleichzeitig sehen wir, also dass jetzt zum Beispiel in Medien ja auch oft alternative Liebesmodelle diskutiert werden, dass man da eher bereit ist zu sagen, ja, vielleicht lebenslange Partnerschaft, lebenslange Treue ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei oder ist schwierig irgendwie umzusetzen. Da werden auch andere Modelle diskutiert und durchaus in den betreffenden Gemeinschaften oder Kreisen ist dann das akzeptiert. Aber so über das Ganze gesehen, eben wie das in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, sehe ich auch nicht, dass man jetzt da wahnsinniger vergebend wäre, sondern da sind die moralischen Vorstellungen eigentlich strikter geworden. Und da hat man auch noch die Parallele dazu, dass man sieht, dass bei den jungen Menschen, dass die eben eher mit konservativen Wertvorstellungen operieren, dass die eher so in Richtung gingen, ja, eben das soll alles, die Familie ist ein wichtiger Wert, Treue ist ein wichtiger Wert und so weiter. Aber das sind eben dann sehr junge Leute, die man da fragt, also Studenten, die Studien, auf die ich mich beziehe, und die haben natürlich auch noch nicht die entsprechende Lebenserfahrung oder sehen, dass sich eben Beziehungen entwickeln können, dass man am Anfang von der Beziehung natürlich eine andere Einstellung hat zu Treue und Fremdgehen, als wenn man vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre verheiratet ist.
Und genau so junge Menschen, genauer junge Männer, haben wir dazu gesprochen. Was haltet ihr eigentlich davon, außerhalb der Beziehung sexuell aktiv zu werden? Bevor wir weiter darüber sprechen, was es mit Frauen und Fremdgehen so auf sich hat, mal klischeehaft formuliert, ein Blick in die männliche Gefühlswelt, was es da für Haltungen zu Untreue gibt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Gianluca Delbach hat mit zwei Männern gesprochen, die da unterschiedliche Sichtweisen haben.
Was die Berliner Rapper von KIZ mit Stolz ankündigen, scheint eigentlich auch eher Männersache zu sein. Fremdgehen. In allen Umfragen im Netz haben Männer in Sachen Seitensprüngen die Nase vorn. Aber woran liegt das eigentlich? Ich treffe Philipp. Er ist fremdgegangen. Einmal. Vor Jahren. Zugetraut hätte er sich das eigentlich nicht.
Ich habe mir halt vorher immer gedacht, mir würde das nie passieren. Ich würde niemals fremdgehen. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Und dann war halt der Moment da, wo ich es doch getan habe. Und ja, man fragt sich schon, warum und wieso, weshalb, und in dem Moment redet man sich das, glaube ich, so ein bisschen schön, um sich selbst in Schutz zu nehmen, und begründet das dann mit Gedanken wie, ja, du bist eh unglücklich und eigentlich möchtest du ja auch nur, dass es dir selbst gut geht.
Damit es ihm wieder gut ging, wollte Philipp nach dem Seitensprung konsequent sein.
Im Endeffekt war ich dann Gott sei Dank so ehrlich zu mir selbst und auch zu meinem Partner, dass ich die Beziehung dann beendet habe. Und ja, wie der Zufall es wollte, bin ich mit dem anderen dann tatsächlich zusammengekommen und wir waren 1,5 Jahre danach zusammen.
Anders als bei Frauen sollen bei Männern selten Gefühle im Spiel sein beim Fremdgehen. Eine Studie aus Österreich sagt, der häufigste Grund ist Lust auf neue sexuelle Erfahrungen. Bei Philipp war das auch ein Grund, aber noch mehr.
Also die Beziehung, in der ich war nicht mehr das wie am Anfang, sowohl sexuell betrachtet als auch zwischenmenschlich. Die Gespräche waren nicht mehr so gut wie am Anfang. Und ich glaube, das war von allem etwas, sowohl sich nach neuen sexuellen Erfahrungen zu sehen, als auch vielleicht neue Gespräche mit jemand anderes zu haben und sich bei jemand anderem vielleicht zu Hause zu fühlen.
Aber war das auch nur was Einmaliges? Eine Studie der University of Denver sagt, wer einmal fremd geht, geht sehr wahrscheinlich wieder fremd. Philipp hat dazu eine ziemlich ehrliche Antwort.
Ich bin aktuell wieder in einer Beziehung und ich fühle mich aktuell sehr wohl und es ist alles super und ich habe, seitdem ich das eine Mal fremdgegangen bin, auch nie wieder daran gedacht. Aber ich sag mal so, also ich selbst kann mich davon nicht hundertprozentig ausnehmen, aber genauso wenig kann ich das bei meinem Partner. Und ich glaube, das ist bei jedem von uns, der in einer Beziehung ist. Man weiß nie zu 100%, ob der andere treu ist oder nicht. Und das ist immer dieses Restrisiko, was bleibt.
Ein Restrisiko gibt es bei Tim nicht. Er ist 24 und hatte 4 Beziehungen. Fremdgegangen ist er dabei nie.
Ich finde einfach, das versteht sich von selbst, weil wenn man ja in der Hinsicht sagt, man ist in einer Beziehung, dann geht man da natürlich schon irgendwie eine Bindung und ein Vertrauensverhältnis ein. Und daran hat man sich zu halten. Beziehungsweise ich kann ja nur für mich sprechen, ich will mich daran auch halten.
Tim sagt, dass er generell einen sehr treuen Freundeskreis hat. Eine Sache hat er aber auch bemerkt.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich den Eindruck habe, dass Frauen, gerade wenn Alkohol im Spiel ist, da etwas mehr zu neigen. Dass zumindest die Männer, die ich gut kenne, wenn die in Beziehungen sind, extrem treu sind.
Ach ja, interessante These, wie sich das Verständnis von außerehelichen oder außerhalb der Beziehung stattfindenden Partnerschaften mit der Zeit verändert hat. Für manche ist in der Beziehung Fremdgehen absolutes No-Go. Geht die Liebste oder der Liebste fremd, ist gleich Trennung angesagt. Anders sah das der britische Schriftsteller Oscar Wilde. Der kommentierte milde: Was man Treulosigkeit zu nennen pflegt, ist nichts anderes als ein Mittel, unser Ich vielfältig zu leben. Also wollte ich von Michelle Binswanger, die sich in ihrem Buch so intensiv mit der Treulosigkeit beschäftigt hat, wissen, war das historisch gesehen lange vielleicht gar nicht so verpönt, fremd zu gehen?
Ja, es gibt so Studien, eben die sagen, dass bis in die vorindustrielle Zeit das eigentlich so war, dass man zwar monogame Partnerschaften gebildet hat, aber eigentlich hat man polygame Beziehungen geführt. Also man hat oft eben unterschiedliche Partner gehabt, also einen festen Partner, aber auch Nebenbeziehungen. Und das war eigentlich akzeptiert, also das war gar keine große Sache. Und je mehr das eigentlich die wirtschaftliche Grundlage der Ehe weggefallen ist, je mehr die Ehe eben auf einem romantischen Ideal zu beruhen begann, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. und dann ab den 50er Jahren umso mehr, desto mehr ist eben das romantische Ideal, das besagt eben, dass man sich immer treu sein wird, dass die romantische Liebe eigentlich die Basis, das Fundament dieser Beziehung ist. Und wenn da natürlich fremdgegangen wird, das greift natürlich dieses romantische Ideal an. Und ich denke, darum eben ist man dann auch bei diesem Thema sehr schnell dabei, dass man sagt, ja, also wenn du fremd gehst, dann ist quasi die Grundlage unserer Beziehung weg. Da können wir so nicht mehr weitermachen.
Du hast für dein Buch mit vielen Frauen gesprochen, über ihre verschiedenen Erfahrungen. Hast du nach diesen Gesprächen fast das Gefühl, dass man sagen sollte, wir sollten fremd gehen und einen entspannteren Umgang damit haben?
Wir sollten fremdgehen, würde ich jetzt nicht sagen, also nicht im Sinne einer Aufforderung, aber wir sollten sicher darüber reden, weil das ist ein Thema, das, gerade wenn man längere Beziehungen führt, immer irgendwie mitschwingt, dass man immer wieder neu verhandeln muss, weil es ist ja so, dass wir natürlich uns nach einer festen, geschlossenen Beziehung sehen, das ist das eine, aber gleichzeitig ist gerade die Sexualität natürlich immer ein Reiz des Neuen da, man will Dinge ausprobieren, es gibt Situationen eben, wo man sich dann gern mehr Freiheit wünscht und so weiter. Das kann sich im Verlauf einer Beziehung verändern, also in beide Richtungen. Das ist auch nicht immer für beide Partner gleich. Und deshalb denke ich, würde ich jetzt nicht sagen, ja, wir sollten fremdgehen. Aber wir sollten sicher darüber sprechen, wie wir dazu stehen, zu diesen Fragen, zu Treue, Eifersucht, was macht eigentlich unsere Beziehung aus und so weiter. Ich empfehle den Leuten, dass man da offener ist, dass man eben die Dinge anspricht, bevor man dann in einer Situation ist, wo alles schon passiert ist und man dann aufräumen muss und mit den Verletzungen leben muss und so weiter.
Sollte jetzt vielleicht auch nicht ein Appell sein, man soll fremdgehen, aber beispielsweise, du blickst auf die weibliche Sexualität, auf das Lustempfinden und schreibst an einer Stelle auch, dass Frauen mit manchmal so Mitte 30, was das Lustempfinden oder die Erfahrung angeht, vielleicht auch offener sind, Dinge auszuprobieren oder sich ihren eigenen Körper anders wahrnehmen und so weiter. Und das ist dann ein Zeitpunkt, wo oft schon eine feste Partnerschaft ansteht, vielleicht sogar Kinder da sind. Und dann ist sich ausprobieren ein bisschen ja, komplex und schwierig. In dem Kontext, ist das ein Weg, vielleicht sogar die lange Beziehung zu retten, aufrechtzuerhalten, indem man eher entspannter versucht, seine Sexualität anders auszuleben?
Ja, das kann ein Weg sein. Es ist natürlich heikel, eben weil da immer noch andere Menschen beteiligt sind. Die müssen sich ja dann auch irgendwie in dieses Modell einfinden, da einverstanden sein. Aber eine der allerhäufigsten, also es ist ja so, dass meistens Frauen in längeren Beziehungen das Interesse an Sex verlieren. Bei den Männern ist das eher so, dass die immer noch wollen, vielleicht auch noch andere wollen, aber die haben oft, sind das die Frauen, die sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr, ich finde dich nicht mehr attraktiv. So. Aber, und sie denken dann manchmal, ja, ich bin halt nicht so sexuell, ich will das, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Wenn sie dann aber jemanden treffen, der sie tatsächlich interessiert oder mit dem sie eben fremdgehen würden, dann merken sie plötzlich, ja doch, eigentlich interessiere ich mich schon sehr für Sex. Einfach nicht mit diesem Typen, den ich zu Hause habe und der mir schon langweilig geworden ist. Und ich glaube eben, also wenn man da so mutig ist, dass man dem anderen das sagt, hey, schau mal, ich habe da tatsächlich Lust, aber wir müssen vielleicht mal was Neues ausprobieren. Und das muss ja auch nicht immer gleich fremdgehen sein. Das haben mir auch Frauen erzählt, die gingen dann in den Swingerclub oder eben die haben dann irgendwas ausprobiert, aber die haben sich irgendwo geöffnet ihrer eigenen Sexualität gegenüber und das bewirkt dann natürlich schon einiges auch in der Beziehung. Also da werden manchmal dann Schleusen geöffnet, da kommen plötzlich Dinge in Bewegung, von denen man immer gedacht hat, nee, das ist jetzt total eingefroren und das wird sich nie mehr bewegen. Und die Frauen staunen dann auch die Männer, was da eigentlich alles noch möglich ist, wenn man eben so ein bisschen mutig ist und sich diesen auch unangenehmen Gesprächen mal stellt und da mal was zugibt, was man vielleicht normalerweise eben verschweigt. Würde.
Jetzt greifen wir mal in die abgedroschene Sprichwörterkiste. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gilt das auch bei Affären und kleinen Ausrutschern neben der Beziehung? Oder sollte man immer alles offen aussprechen und ansprechen? Wie schätzt das Michelle Binswanger ein? Nach ihrer ganzen Recherche über Fremdgefälle wollte ich von der Schweizer Autorin wissen. Muss man alles beichten und auch darüber reden?
Ich glaube, nein. Also ich glaube, man muss mit der Partnerin oder mit dem Partner irgendwann reden, wie man grundsätzlich zu diesen Fragen steht. Also wie der andere grundsätzlich. Ja, was denkst du denn? Ist ein Seitensprung? Sollte das irgendwie möglich sein? Oder wäre das ein Beziehungskiller? Oder was meinst du? Und dann gibt es ja viele Paare, die auch sagen, ja, sehe ich auch so. Wir eben lebenslange Monogamie ist vielleicht nicht der richtige Weg. Also von mir aus kann es das mal geben, einen Seitensprung oder so, aber ich möchte im Fall nichts wissen. Also die einen sagen, sie möchten lieber nichts wissen, dann sollte man natürlich nicht drüber reden. Andere sagen, ja, ich will genau alles wissen. Das ist dann aber auch nicht so einfach. Habe ich ja auch ein Beispiel im Buch von einem Paar, das das so ausprobiert hat. Und dort hat sich gezeigt, dass eigentlich jeder Seitensprung wieder neu war. Jede Affäre hat dann wieder zu Konflikten und so weiter geführt. Und trotzdem gab es einen gewissen Lerneffekt. Also es war nicht so, dass sie sich daran gewöhnt haben, dass der andere fremd geht. Also es war immer wieder so, hat das die Beziehung erschüttert. Und trotzdem haben die es geschafft, das irgendwie in ihre Beziehung zu integrieren. Also sie haben nicht eine offene Beziehung geführt, wie man das von polyamoren Verhältnissen kennt, wo eben das von Anfang an klar deklariert wird, das ist immer möglich, sondern sie haben sich so ein Türchen offen gelassen und haben dann einfach experimentiert, was da möglich ist. Ich glaube, es gibt in dieser Frage eben keine Patentrezepte, wie man es richtig macht. Also wenn man nachher gar nichts sagt, wenn man das einfach so heimlich macht, das kann man auch machen. Da muss man sich einfach bewusst sein, eben wenn denn das auffliegt, dann wird das meistens eine größere Sache, weil die Lügen oft sehr verletzend sind. Eben da werden wirklich so die Loyalitätsfragen gestellt und die Vertrauensfrage und so weiter. Das Lügen wird oft eben, sagt man, als schlimmer empfunden als das Fremdgehen eigentlich.
Wenn man denn dann sich dafür entscheidet, fremdzugehen, es gibt ja so, du schlüsselst das so auf in verschiedene Punkte, was man da für Entscheidungen treffen muss, wie man das planen kann fast. Alibi, ja, nein. Lüge, ja, nein. Wie die Wahrheit formulieren oder nicht. Ist das so ein Handlungspfad? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, das sind natürlich Handlungsanweisungen im weitesten Sinn eben. Das sind halt so die Probleme, mit denen man dann irgendwie zu kämpfen hat, wenn man das tut. Und je früher man sich das überlegt und zurechtlegt und so weiter, desto weniger groß ist die Gefahr, dass man eben dann in unkontrollierte Situationen landet. Also
Weil oft ist das doch so, dass sich eine Gelegenheit eher plötzlich bietet und man vielleicht im Affekt, du beschreibst auch eine Geschichte, da ist natürlich Alkohol im Spiel, das war dann keine bewusste Entscheidung. Unbedingt von der Frau, die da was mit einem Arbeitskollegen hatte, glaube ich, genau.
Ja, die hat sich ja immer absichtlich in Versuchen geführt. Ja, viele Frauen berichten, dass ihnen das einfach so passiert ist, dass sie selber total nicht damit gerechnet haben. Das glaube ich ihnen auch, aber sie sagen dann auch, wenn sie das eben im Nachhinein sich nochmal genau durchdenken, dass sie ja eigentlich schon wussten, dass es dazu kommen könnte. Also das glaube ich auch, dass die meisten Frauen eben das irgendwo im Hinterkopf schon berechnen, dass das passieren könnte und so weiter. Und wenn man sich eben, also wenn man dann mit den Leuten noch lange in der Bar rumhängt und wenn man da mit einem noch weiterzieht und so, dann weiß man natürlich, das könnte dahin führen. Ja.
Du hast eben mehrere Geschichten verfolgt. Es ist natürlich auch nicht für jede Beziehung eine Lösung parat. Aber trotz allem, aus all diesen Geschichten, was für ein Fazit siehst du zum Thema Fremdgehen?
Ja, das ist ein Thema, ist, das eigentlich nie erledigt ist. Eben, das kann man nicht einmal besprechen und dann hat man sich eine Strategie da zurechtgelegt, die man dann ein ganzes Leben weiterverfolgen kann. Die Basis ist ja immer eben, man führt eine Beziehung und irgendwo reicht das nicht oder man will noch anderes erleben und so weiter. Und die Beziehung, also Menschen verändern sich im Laufe der Jahre, sind ja dann eben oft langjährige Beziehungen, weil in kurzen spielt das noch gar keine Rolle. Die Menschen verändern sich, die Beziehungsdynamik verändert sich, es verändert sich so vieles, eben die Sexualität, gerade bei den Frauen, die brauchen ja manchmal wirklich so Jahre, Jahrzehnte, bis sie überhaupt sich wohlfühlen mit sich selbst, mit ihrer Sexualität und so weiter, merken, was habe ich eigentlich Lust und eben vielleicht habe ich auch Lust auf promiskuitive Kontakte. Das ist etwas, was immer in Veränderung, in Entwicklung ist. Und deshalb muss man, glaube ich, in einer Partnerschaft das auch immer wieder anschauen, für sich selber zusammen, sich überlegen, wie gehe ich eigentlich, wie würde ich damit umgehen, wenn der andere fremdgehen würde und so weiter. Und ja, ich glaube, da muss man aufmerksam bleiben, man muss offen sein und man muss auch bereit sein, eben sich auf diese Gespräche einzulassen.
Was war so eigentlich dein Motiv, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich habe ja selber auch Erfahrungen mit Fremdgehen. Also ich bin sowohl fremdgegangen, wie dass ich selber betrogen worden bin. Immer wieder, das hat mich immer wieder auch sehr bewegt, weil das natürlich auch mit heftigen Gefühlen zum Teil verbunden ist, also auf beide Seiten. Dann habe ich gemerkt, dass in der Situation, in der ich mich befinde, also mit Kindern, Karriere und so weiter, in meinem Umfeld dieses Thema, dieses Fremdgeh-Thema, gerade bei Familien einfach immer und immer wieder zu großen Diskussionen führt und so weiter, dass das die Leute wirklich bewegt. Auch die Frage, wie kann man denn das machen? Wie kann man denn muss man wirklich monogam leben? Muss man wirklich irgendwie auf alles andere verzichten? Oder gibt es da irgendwelche Wege? Und dann gibt es natürlich tolle Geschichten, spannende Geschichten eben, weil da auch immer Emotionen verbunden sind, weil da ganz viel passieren kann zwischen den Menschen. Und ich habe mir gesagt, ja, das ist ein gutes Material, um das mal ein bisschen weiter zu verfolgen und dann eben in Buchform zu erzählen.
Und dieses Buch, Fremdgehen, ein Handbuch für Frauen, gibt es für knapp 15 € im Ullstein Extra Verlag. wer noch mehr dazu lesen möchte. Wäre vielleicht auch ein interessantes Weihnachtsgeschenk so für Schatz oder Schatzi. Wir kommen zum Liebestagebuch, heute mit Sarah, die ja schon seit dem Sommer immer wieder aus ihrem Liebesleben erzählt. Mal Geschichten, die sie mit Frauen erlebt hat, mal mit Männern. Also treue eine Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer wissen, dass Sarah da in beide Richtungen ganz offen ist. Aber wer das bisher noch nicht wusste, das ist Sarahs Familie. Und das ändert sich jetzt aber.
Also ich bin ja bisexuell und ich dachte ganz lange, so bis ich 17 war, dachte ich eigentlich, dass ich lesbisch bin. Und dass so dieser Gedanke an irgendwie Jungs oder Männer, dass das so ein bisschen angelernt ist von außen, weil man das so von außen mehr sieht. Und zum einen hatte ich ganz lang nicht das Bedürfnis nach irgendwas Beziehungsmäßigem. Also wenn ich so an meine Klassenkameradinnen da gedacht habe, die dann irgendwie ihren ersten Freund hatten und weiß ich nicht, mich hat es irgendwie da nicht so hingezogen. Und wenn, dann fand ich irgendwie immer Frauen wirklich ansprechender eigentlich, also einfach schöner auch. Weiß ich nicht, so der weibliche Körper, das hat mich einfach optisch schon immer viel mehr angesprochen, sag ich jetzt mal so. Wenn dann die anderen Mädels da angefangen haben zu schwärmen von irgendwelchen Kerlen, habe ich dann halt einfach irgendwie mitgemacht, dass mir irgendwelche Kerle gefallen, obwohl ich einfach dem Moment noch gar nicht so das Bedürfnis hatte. Und als es dann angefangen hat, ich weiß auch nicht, dann habe ich mich eher für Frauen interessiert als für Männer. Aber ich konnte mit dem Gedanken überhaupt nicht wirklich umgehen. Also ich bin in einer kleineren Stadt groß geworden und das war alles so ein bisschen, ja, man wusste schon, dass es so Lesben gibt, aber das war so dieses Klischee-Lesbenbild, was ich so vor Augen hatte. Und dann dachte ich, aber ja, das ist irgendwie, das bin ich ja auch irgendwie nicht so richtig, aber Männer, ich weiß auch nicht, also es war sehr verwirrend und ich hatte dann mit 18 meinen ersten Freund, also nicht aus der Not heraus, dass ich mit einem Kerl zusammengekommen bin, aber es ist einfach einfacher als Frau mit einem Mann zusammenzukommen, als Frau mit einer Frau, wenn man in einer kleinen Stadt aufwächst. So habe ich mich da so reingestürzt und habe das Ganze mehr als Experiment angesehen, sage ich jetzt mal so, für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, huch, das gefällt mir aber doch sehr. Also so, wie ich mir das vorgestellt hatte mit einer Frau. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich gar nicht lesbisch bin, sondern bisexuell. Und seitdem hatte ich dann immer wieder was mit beiden Geschlechtern. Als dann die Beziehung mit meinem ersten Freund zu Ende war, hatte ich dann so sehr das Bedürfnis, mich auch körperlich mit einer Frau auszuprobieren, was bis dahin ja noch nie passiert ist. Aber ich glaube, man muss sowas nicht ausprobieren, um zu wissen, dass man auf das eine oder auf das andere Geschlecht steht oder auf beide. Ich glaube, das weiß man einfach. Also so war es bei mir zumindest. Warum das Ganze jetzt irgendwie aktuell ist, ist sozusagen, weil ich das erst vor kurzem meiner Mutter erzählt habe. Ich habe meine Mutter besucht und ich war in dem Moment in so einer Situation, in der ich ihr dann auch, dass sie gefragt hat, was ich so mache neben der Uni her und hier und da. Und dann meinte ich so, ja, ach übrigens, ich mache da so fürs Radio was. Dann hat sie gefragt, wie fürs Radio. Dann habe ich ihr eben vom Liebestagebuch erzählt. Und so in dieser Offenheit heraus ist das irgendwie so rausgesprudelt. Dann meinte ich, ja, und dann habe ich ihr erzählt, dass ich da auch was mit einer Beziehung mit einer Frau hatte und so. Und dann meinte sie, du hast eine Beziehung mit einer Frau. Also das ist mir so eigentlich so rausgerutscht in dieser ganzen Ehrlichkeitssituation, in der ich ihr vom Liebestagebuch erzählt habe. Und wir saßen irgendwie zusammen in der Kneipe abends und das war so lustig, weil sie hat dann angefangen zu lachen und meinte, ja, ich habe schon immer irgendwie gemerkt, dass da irgendwas ist und ja, fand es überhaupt nicht schlimm und dann, also es war alles direkt wieder normal irgendwie, also es war auch nichts Außergewöhnliches und ja, also es war super, super schön irgendwie, denn sie nimmt das ganz, ganz locker. Obwohl das auch immer noch für sie, also weil wir seitdem öfter darüber reden und ich merke, dass es schon noch ungewohnt ist oder nicht ungewohnt, aber dann manche Wörter kann sie dann nicht so einfach in den Mund nehmen, irgendwie, ja, und dann bist du lesbisch und dann redet sie, also senkt sie so ein bisschen noch ihre Stimme, also weil, ja, finde ich irgendwie ganz süß, aber ich fühle mich, also ja, sie, ja. Sie hat mich trotzdem noch lieb, sag ich jetzt mal so. Nicht trotzdem, aber das war jetzt blöd. Aber ich, also genau, das ist eigentlich gar kein Thema. Und ich finde das sehr schön, wie sie jetzt auch versucht, sich noch mit dem Thema auch zu beschäftigen. Oder da meinte sie, dass sie ein bisschen was darüber nachgelesen hat. Also es war so ein sehr Entgegenkommen und einfach, ist alles gut, ja.
Also an dieser Stelle schöne Grüße an Sarahs Mutter. Und damit kommen wir auch zum Ende von Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.